Hallo und herzlich willkommen zu Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute erwartet Sie eine besondere Folge. Moritz ist 19 Jahre alt und absolviert seit September 2022 sein freiwilliges soziales Jahr im Christophorus-Hospiz. Er hat sich mit Ulrich unterhalten. Ulrich ist 68 Jahre alt und an Magenkrebs erkrankt. Er ist Bewohner in unserem stationären Hospiz und spricht mit Moritz ganz offen über seine Erkrankung, sein Leben und seine Leidenschaften.
So, wir sitzen hier im Garten des Christophorus-Hospizes bei schönem Wetter im Schatten, sehr aufgebaut mit Kaffee und werden jetzt ein bisschen anfangen. Ulrich, wollen Sie ein bisschen was sich kurz mal vorstellen für Zuhörer, die Sie auch noch nicht kennen?
Ja, natürlich. Man muss ja später auch die Antworten begreifen, warum ich mich irgendwo für entschieden habe, und das ergibt sich auch der Person. Ich bin 68 Jahre alt, bin alleinstehender Witwer und wir haben keine Kinder gehabt, meine Frau und ich. Ich habe 50 Jahre Arbeitsleben hinter mich gebracht und habe mir eigentlich alle Wünsche und Träume in meinem Leben erfüllen können.
Schön.
Aber ich glaube, darüber können wir uns später nochmal im Einzelnen unterhalten.
Ja, mit Sicherheit. Wie haben Sie den Krebs gespürt?
Ja, vielleicht fange ich mal an damit, dass ich zunächst überhaupt nicht gemerkt habe, dass ich Krebs habe. Und ich bin erst durch die Beobachtung meines eigenen Körpers dazu gelangt, zu der Einsicht, ich muss jetzt zur Magenspiegelung gehen, weil ich habe gemerkt, ich habe Beschwerden beim Essen. Und dann hat mir der Spezialist halt gesagt, der die Magenspiegelung gemacht hat, wir brauchen nicht lange drum rumreden. Sie haben Magenkrebs.
Was hatten Sie für Möglichkeiten nach der Diagnose?
Eigentlich nur eine, nämlich Chemotherapie, Operation, Chemotherapie. Operation entweder mit kleiner Möglichkeit, also invasiv, oder das große Besteck rausholen und eine Komplettoperation machen, Magen aufmachen, Bauch aufmachen.
Wie haben Sie sich gefühlt?
Ich glaube, niemand in seinem Leben fühlt sich damit gut, mit so einer Diagnose. Man hat Angst. Das ist einfach so.
Haben Sie das damals Freunden erzählt oder Familie?
Ich persönlich bin ein Mensch, der sehr auf sein Umfeld angewiesen ist und sehr mit seinem Umfeld lebt. Und ich habe natürlich meinen Freunden erzählt von dieser Diagnose. Und auch meinen Verwandten.
Die Sorgen und Ängste sind groß, oder?
Ja, die Sorgen waren groß. Vor allen Dingen, man macht sich immer Gedanken darüber, ob das, was die Ärzte sagen, auch so eintreffen wird. Denn alle Ärzte haben gesagt, die Diagnose ist noch rechtzeitig erfolgt und die Prognose ist eigentlich recht gut, wenn der Krebs noch relativ früh erkannt wird.
Wo haben Sie denn überall Krebs?
Ja, zu Beginn war es nur Magenkrebs, ein Magentumor. Dann hat man im Verlaufe der weiteren Behandlung und Beobachtung des schon operierten Magenkrebses hat man festgestellt, dieser Krebs ist gewandert in die Blase. Und anschließend hat man festgestellt, im Bauchfell sitzt der Tumor ebenfalls mittlerweile.
Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich Krebs an? Sind das Schmerzen oder was?
Nun gut, ich bin in relativ guten Händen. Ärztlich gesehen, der Schmerz hält sich in Grenzen, dadurch, dass ich natürlich dementsprechende Schmerzmittel bekomme. Und ich denke mal, das ist alles noch erträglich.
Warum sind Sie jetzt hier?
Das ist ganz einfach. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ich lebe allein. Und allein mit der Situation fertig zu werden, den Haushalt zu schmeißen, Essen zu kochen, für sich zu sorgen, plus mit der Krankheit fertig werden, das ist nicht zu stemmen für mich.
Ja. Möchtest du denn noch leben?
Nein, überhaupt nicht mehr. Für mich wäre es besser, ich wäre gestern gestorben als morgen. Weil es ist so schwierig, diese Wartezeit zu überbrücken. Denn die Wartezeit ist ja die Ungewissheit. Wann passiert es endlich? Wie passiert es? Werde ich ersticken? Werde ich am Fieber, dadurch, dass die Nieren kaputt gegangen sind, sterben? Werde ich einfach einschlafen? Das sind die Fragen, die ich mir eigentlich jeden Tag immer wieder auf neue stellen muss.
Ulrich, für was sind Sie gerade dankbar?
Für was ich dankbar bin?
Ja.
Für mein ganzes Leben. Ich habe ein wunderbares Leben geführt und ich denke mal, es gibt überhaupt keinen Grund, böse zu sein auf mein Leben, auf meinen Schöpfer, weil ich habe alles gehabt, was man haben kann. Ich habe sehr schöne Reisen gemacht, ich habe viel gesehen, ich habe viel erlebt und habe mir Wünsche erfüllen können, die sich viele Leute nicht erfüllen können in ihrem Leben.
Das hört sich sehr schön an.
Ja, ist auch schön.
Ja.
Und das Beste ist, ich gehe im Frieden aus dieser Welt. Ich habe also meinen Frieden mit allen Menschen gemacht und ich habe überhaupt keinen Anlass, mit irgendjemandem böse mehr zu sein. Und auch es gibt auch keine Menschen, die auf mich böse sind. Ich meine, Sie haben ja bemerkt, ich bekomme sehr viel Besuch. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man doch eine gewisse Beliebtheit hat.
Ja, es ist interessant, weil ganz viele Menschen treibt es noch bis zum Ende. Menschen, mit denen sie sich bis zum Ende nicht gut verstanden haben. Und dann eben noch den Wunsch haben, sich ja wieder zu versöhnen oder Sachen zu klären, die sie bis jetzt noch nicht geklärt haben oder klären konnten.
Ja, das war einer der Gründe, die zum Beispiel dazu geführt haben, warum ich mich im Endeffekt mit einigen Leuten nochmal ausgesöhnt habe, richtig.
Ja. Meine nächste Frage wäre eben gewesen, ob Sie hier viel Besuch bekommen und ob Ihnen das gut tut, ob Sie das schön finden.
Den Besuch bekomme ich sicherlich dadurch, dass ich beliebt war,
ja,
dass ich mit meinen Kollegen und Freunden mich gut verstanden habe und ja auch mich auch zumindest mit einem, der mir sehr wichtig ist, wieder ausgesöhnt habe.
Toll. Schön zu hören. Gibt's irgendwas, was Sie gern noch machen würden?
Ja.
Ja?
Ein Mojito am Karibikstrand trinken. Was gibt es zu lachen?
Das glaube ich, ja. Ja. Und wo, an welchem Strand?
Ich war mit meiner Frau 1998 in Coveñas. Liegt in Kolumbien, es ist ein kleiner Ort in Kolumbien. Und dort waren wir in einem kleinen Hotel. Was heißt Hotel? Das war eine Anlage oder Ansammlung von so Bungalows, Holzbungalows. Und jeder Bungalow stand für sich unter Palmen. Und man konnte morgens und abends die Sonne über dem Meer sehen.
Toll.
Und es war wunderschön, morgens einen Kaffee zu trinken, in der Hängematte zu liegen und abends eben diesen besagten Mojito zu trinken.
Das ist eine schöne Erinnerung.
Ja, aber da gibt es noch mehr.
Ja. Was würden Sie sagen, ist der schönste Moment in Ihrem Leben gewesen?
Das kann ich gar nicht aufzählen.
Nee?
Es gibt so viele Momente,
ja,
die so schön waren, weil in dem Moment, wo man etwas Schönes erlebt, ist das, was man erlebt, das Schönste.
Ja.
Und es wird immer noch mal übertroffen und immer noch mal übertrumpft,
ja,
praktisch. Es gibt immer noch was Tolleres, was Größeres, was Schöneres. Aber die schönsten Momente sind eigentlich die gewesen mit meiner Frau. Wenn wir zusammen irgendwo gesessen haben und aufs Meer geschaut haben oder gewandert sind oder in den Bergen waren. Ja, es waren schöne Momente. Das waren die schönsten.
Schön. Gibt's was, wie Sie sich auf den Tod vorbereiten? Machen Sie was?
Nein, nichts Spezielles. Ich würde sagen, ich hab abgeschlossen damit. Ich habe nur noch ein Ziel, wirklich in Ruhe zu sterben. Und ja, schmerzfrei zu sterben. Möglichst einschlafen. Was mich zornig macht, ist ja zum Beispiel diese Möglichkeit des selbstbestimmten Sterbens nimmt man den Menschen weg. Das macht mich zornig. Die Politik hat es immer noch nicht geschafft, trotz Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, den Menschen diese Möglichkeit zu schaffen. Sonst hätte ich von dieser Möglichkeit mit Sicherheit Gebrauch gemacht.
Interessant. Ja.
Ich meine, das ist eine Diskussion, die man unbedingt mal führen muss.
Definitiv, ja. Ich meine, in der Schweiz ist ja auch schon möglich.
Ja.
Ja. Wie stellen Sie sich den Tod vor?
Tja, es ist auf keinen Fall so, dass die große Fackel kommt und es ist auch nicht so, dass mich der große alte Mann mit weißem Bart an der Hand nimmt und sagt, du hast genug. Ich hoffe, dass die Seele meiner Frau mich abholt.
Schön, das ist eine tolle Hoffnung.
Ja, aber Vorstellung, naja, niemand ist bis jetzt zurückgekommen.
Ja. Haben Sie Angst davor?
Angst? Nein, Angst habe ich nicht. Angst habe ich vor der Ungewissheit, wie es passiert. Ersticken zum Beispiel könnte ich mir für einen ganz fürchterlichen Tod vorhalten.
Ja. Kann ich sehr gut verstehen, stelle mir auch nicht schön vor.
Ja, aber einschlafen aus Herzschwäche, mei, was gibt es Schöneres?
Wie geht's Ihnen hier im Hospiz?
Hier im Hospiz speziell?
Ja.
Sehr gut. Ich habe meine Frau hier, die letzte Woche war sie, vor ihrem Tod war sie hier auch untergebracht. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sofort, als ich davon erfahren habe, dass ich jetzt sterben muss, davon überzeugt, dass ich mir hier im Zusammenhang mit diesem Hospiz einen Platz suchen muss.
Weil Sie so begeistert waren?
Ja.
Oder? Ja? Wieso?
Wirklich begeistert.
Wieso?
Das war eine tolle menschliche Pflege und ich habe das jetzt auch selber wieder gespürt, diese menschliche Nähe. Und leider Gottes sind wir immer mehr zu dem Vermarkten aller Möglichkeiten geworden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier ein Artikel bin, der verkauft wird oder der gekauft wird. Ich kaufe keine Leistung, denn menschliche Nähe ist nicht zu kaufen.
Das haben Sie schön gesagt. Gibt es Momente, wo es Ihnen schwerfällt, hier zu sein?
Ja, selbstverständlich.
Ja?
Ja, selbstverständlich. Wenn ich mich ganz gut fühle und ich im Fernsehen irgendwas was sehe, einen schönen Reisebericht, dann möchte ich natürlich jetzt da sein, diese Reise machen. Reisen ist meine Leidenschaft gewesen.
Ja. Das glaube ich gern. Gibt es irgendwas in Ihrem Leben, was Sie gern anders gemacht hätten oder was Sie bereuen?
Im Rückspiegel betrachtet kann man immer etwas anders machen. Aber Entscheidungen sind immer Dinge, die im Augenblick getroffen werden, wo es ansteht. Da kann etwas falsch sein, da kann etwas richtig sein. Man macht es einfach. Es gibt nichts, was ich bereue. Warum sollte ich? Weil ich eigentlich immer versucht habe, gerecht zu sein und auf der legalen Seite zu stehen. Natürlich bin ich auch schon zu schnell gefahren.
Ja. Aber alles, was Sie gemacht haben, hat Sie zu dem gemacht, wie Sie jetzt hier sitzen.
Ja.
Oder?
Ja.
Schön. Mich würde außerdem noch interessieren, was Sie gerne den jungen Menschen da draußen gern auf den Weg mitgeben würden. Egal auf was bezogen.
Ich meine, man soll das Leben so nehmen, wie es kommt. Man soll nicht ganz große Träume haben und vor allen Dingen, man soll einfach leben. Und was ich den jungen Leuten mit auf den Weg geben möchte, ist, wir werden über kurz oder lang nicht mehr das Leben führen können, was ihr so gewohnt wart in eurer Jugend. Der Konsum wird irgendwann mal eingeschränkt werden müssen. Ich habe mal mit einem jungen Iren, der 22 war, mich unterhalten in einer Bar in Asunción und er hat gesagt, Uli, das Problem, was wir haben, ist sehr ganz einfach zu lösen. Die Erde ist nicht für 8 Milliarden oder 10 Milliarden Menschen ausgelegt, sondern höchstens für 2. Und wenn ihr leben wollt, wie die 2 Milliarden leben können und wollen, dann können wir diese Überbevölkerung nicht mehr tolerieren. Aber das werden wir nicht hinkriegen. Also gewöhnt euch das Leben ab mit Konsum und Überfluss.
Ja. Ja, ist ein wichtiges Thema. Wird uns auch mit Sicherheit und durch unser weiteres Leben begleiten.
Ja.
Ja, ja, das waren doch, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtige Statements und ich glaube, dass alle, die ja zugehört haben, ihnen das irgendwie nahegegangen ist. Wir haben dir zuhören dürfen und haben die Situationen verstanden und ich glaube, welches großes Herz du hast. Und ich glaube, dass viele, die hier zuhören und sich Gedanken machen werden über das, was du heute gesagt hast. Und ich habe sehr großen Respekt vor dir und wie du das heute gemeistert hast. Und ich weiß, dass ja deine Kraft nicht unendlich ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns heute so unterhalten durften und konnten.
Ich bin auch dankbar dafür, dass Menschen wie du erkannt haben, dass man etwas für andere tun muss, nämlich mit dem sozialen Ja. Nicht nur reden, sondern anfassen,
ja,
machen.
Ja. Schön, danke für das Gespräch.